Herzlich willkommen zum Praxisflüsterer Podcast. In meiner heutigen Episode spreche ich wieder mit Dr. Paul Hadrosek. Vor viereinhalb Jahren war Paul schon mal mein Gast. Wir haben damals über das Startup-Leben gesprochen und wie es ist für ihn als Zahnarzt, ein Startup zu leiten, das aufzubauen. Diese Zeit ist hinter ihm. Er updatet sozusagen seinen Lebenslauf, womit er sich beschäftigt und wo er meint, die größte Wirkung erzielen zu können. Und ja, ich würde schon sagen, dass er über die Jahre so ein bisschen das Startup und das Digitalo-Gesicht der deutschen Zahnmedizin geworden ist. Und man sieht schlaue Takes von ihm, man sieht interessante Ansätze. Und in dieser großen Update-Folge haben wir darüber gesprochen, philosophieren darüber, wie man wieder die Produktivität in die Zahnmedizin zurückführen könnte und was es dafür bedarf. Und ich glaube, es ist vielleicht eine etwas nerdige Folge, stellen wir zwischendurch fest, weil wir das ein oder andere Fachvokabular benutzen. Aber auf der anderen Seite, wenn ich mit Zahnmedizinern spreche, benutzen sie das ja auch bei mir. Ich freue mich auf diese Folge und ich hoffe, dass Ihnen diese Folge gefällt. Mein Name ist Christian Andrizi, ich bin Geschäftsführer der Opti Health Consulting. Auf geht's! Ja, hallo Paul. Schön, dass du mal wieder zu Gast bist.
Hi Christian. Mal wieder ist gut. Ein bisschen her.
Ja, ich glaube 3,5 Jahre, 4 Jahre. Müssen wir nochmal nachschauen, wie lange das genau her ist. Aber du warst schon mal Gast und insofern bin ich wahnsinnig interessiert an einem Update. Du bist ja einer der jungen, wilden und innovativen. Und wenn wir 4 Jahre nicht miteinander sprechen, einen WM-Zyklus der Fußballnationalmannschaft sozusagen, nicht miteinander sprechen, dann muss sich ja einiges getan haben. Paul, bevor wir darauf eingehen, erzähl doch nochmal einen Abriss für unsere neuen Hörer oder neuen Hörerinnen, die dich noch nicht kennen. Ganz kurz, wer du bist, wo du herkommst und was du so gemacht hast.
Ja, gerne. Also ja, Zyklus 4 Jahre, du sagst, es ist WM, ordentlich was passiert und wir sind ja in einer sehr schnelllebigen Industrie irgendwie auch unterwegs und ich nochmal im Speziellen. Also Kontext, wer bin ich, wo komme ich her? Vollen Kontext, Dr. Paul Hadrosek, mein Name. Ich bin von Hause aus in der Tat Zahnarzt. Das ist ja so die erste Verbindung, die wir in irgendeiner Form haben. Aber mit dem Thema bin ich, sag mal, am Rande eher ein bisschen unterwegs. Wir haben damals miteinander gesprochen. Da war ich vor allem unterwegs als Gründer eines frühphasigen Telemedizin-Startups, wo es um das Thema Schwangerschaft und Eltern ging. Und das hat einen etwas größeren Kontext. Ich komme, wie gesagt, aus der Zahnmedizin, habe da auch lange drin gearbeitet, also in und am System sozusagen, war einige Jahre, 5 sogar an der Zahl nach dem Studium an der Uniklinik Münster tätig als wissenschaftlicher Mitarbeiter, Oberarzt. Mich hat es dann rausgetrieben, weil ich auch sehr unternehmerisch geprägt bin und dafür ist natürlich ein universitäres Setting jetzt nicht die primäre Innovationsquelle sozusagen. Hab dann 3 Jahre lang einem Freund zusammen sein väterliches MVZ aufgebaut oder beziehungsweise seine väterliche Praxis in ein MVZ und eine größere Struktur überführt, weil ich immer der Meinung war, wir brauchen in der Zahnmedizin speziell größere Strukturen für Mitarbeiter, für Patienten, mehr Entfaltungsmöglichkeiten. Ich habe da immer eine Win-Win gesehen in größeren Strukturen. Also nicht, dass nicht auch eine kleinere Praxis total Sinn macht und spannend ist, aber für mich, ich war immer gerne in Teams irgendwie unterwegs und habe Sachen weiter und größer gedacht. Und dann habe ich so ein bisschen durch einen Zufall, durch einen anderen Freund, der in Berlin sehr aktiv war im Bereich Startups, Unternehmenaufbau, wo ich eigentlich nur ein Praktikum machen wollte, mal über den Tellerrand geguckt, weil ich mir versprochen habe, ein bisschen was in die Medizin mitzunehmen. Und so bin ich jetzt seit in Summe, jetzt muss ich kurz überlegen, in Summe 8 Jahre komplett im Startup-, Investoren-, Innovationsbereich unterwegs, mit eigenen Gründungen in dem Bereich, mit Beteiligungen an Unternehmen. Und was ich vor allem mache seit jetzt in Summe 3, 4 Jahren, ist eine Schnittstelle bilden zwischen Innovation und Industrie, sage ich mal, so ein Stück weit. Also zu mir kommen Startups, die in den Markt rein wollen mit potenziellen Ideen, die entweder nach Marktzugang oder nach Kapital suchen. Zu mir kommen viele Investoren, die gerne in diese Themen investieren wollen, also in einem größeren Stil, Venture Capital Fonds zum Beispiel, die sich darauf spezialisiert haben, sich zu beteiligen an Firmen. Da kenne ich ja beide Seiten ganz gut. Das Dritte, was ich viel mache, sind Unternehmen, die gerne innovativer werden wollen, sich entweder an frühphasigen Startups beteiligen wollen oder aber auch selber Ideen in die Versorgung bringen wollen. Und diese Unternehmen kommen halt häufig, die sind meistens sehr erfolgreich am Markt mit dem, was sie tun. Die haben aber verstanden, dass sie in den nächsten 10, 20, 30 Jahren die sich auch nochmal neu erfinden müssen, weil sonst gibt es sie vielleicht gar nicht mehr an der einen oder anderen Stelle. Und die kommen dann halt zu mir und brauchen dann meine Hilfe, wenn es darum geht, wie gesagt, Ideen selber umzusetzen, sich neu auszurichten oder auch sich mit jungen Wilden am Markt sozusagen zusammenzutun und zusammen zu überlegen, was man machen kann. das in a nutshell? Beantwortet das die Frage so ein Stück weit?
Ja, ich finde ziemlich präzise und ich sag mal so ohne viel Textfüller zusammengefasst. Das kann man sich auf jeden Fall nicht in dreifacher Geschwindigkeit anhören, um das alles zu verstehen. Und du hast ja auch über ein, zwei sozusagen Wörter gesprochen, auf die wir nachher nochmal zu sprechen können. Also wenn du sagst Venture-Kapital oder frühphasig und Risiko, darüber möchte ich später nochmal in Ruhe mit dir sprechen, dass du das einmal aufdefinierst und einmal sagst, was das konkret ist. Jetzt würde ich gerne noch einen weiteren Punkt ansprechen und zwar höre ich dich immer in deinem Podcast. Zähl doch mal, was du da genau machst und mit welchen Themen du dich da auseinandersetzt für diejenigen, die den nicht kennen.
Ja, das ist so ein Kontext, das überspannt so ein bisschen den Bogen. Als wir damals, das war halt, ich habe selber gegründet im Jahr 2017, man muss sich jetzt nochmal überlegen, das sind jetzt auch 7 Jahre her in Summe, welche Landschaft, was Digitalisierung angeht, hatten wir damals, haben wir heute auch immer noch und welche Probleme auch bei politischen Umsetzungen. Und wir haben in der frühen Phase mit vielen Unternehmen in Berlin, mit vielen Startup-Unternehmen vor allem, einen Verband gegründet. Das ist der Spitzenverband Digitale Gesundheitsversorgung, in dem ich mich seit der Gründung auch engagiere und aktuell auch Vorstandsvorsitzender bin. Was macht diesen Verband aus? Wir sind aktuell 180 digitale Gesundheitsunternehmen, die digitale Lösungen bauen für die Versorgung. Das reicht von Telemedizin über DIGAs, sogenannte digitale Gesundheitsanwendung, also digitale Lösung auf Rezept, die du vom Arzt verschrieben werden kannst, bis hin zu das Thema Pflege, was wir abdecken. Also sehr, sehr breit. Das hat gar nicht den Fokus Zahnmedizin an der Stelle, sondern wie kriegen wir die Gesundheit in Deutschland auf bessere Füße gestellt. Wir machen Lobbyarbeit für die Themen, die uns bewegen. Wir erklären der Politik, wie etwas digital gedacht werden muss und in der Gesetzesgebung bedacht werden muss, damit eine digitale Lösung überhaupt eine Chance hat. Und wir sehen das ja an vielen Ecken und Enden. Wenn wir uns die EPA angucken, Verordnungswege, da muss noch viel gearbeitet werden. So. Und der Podcast ist aus diesem Verband heraus entstanden. Den mache ich zusammen mit unserer Geschäftsführerin, der Dr. Anne-Sophie Geier. Selber irgendwann mal Apothekerin gewesen, aber seit vielen Jahren im politischen Umfeld unterwegs. Muss man dazu sagen, ein sehr fachlich nerdiger Podcast. Also wir machen ein Weekly Update zu den Themen in und aus dem Verband, die uns interessieren. Da fallen viele Buzzwords und Stichwörter, wo jetzt viele Leute gar nicht so viel mit anfangen können. Aber wir haben da ganz gute Reichweite in die, sage ich mal, Entscheidergremien in der Gesundheitspolitik. Ist natürlich auch jeder eingeladen, mal reinzuhören, aber nicht enttäuscht sein, wenn es nerdy wird. Wir haben ein Spin-off gebaut, was sich komplett mit dem Thema KI im Verband beschäftigt. Das ist nochmal ganz spannend, weil es natürlich auch einer unserer DNA-Themen ist. Wie wird KI unsere Versorgung in Zukunft besser machen? Welche Chancen gibt es da? Aber was müssen wir noch ausgestalten? Und das ist der Kontext dieses Podcasts sozusagen.
Ja, okay. Gib mal ein Beispiel, also ein ganz konkretes aus einer der letzten Folgen. Also du sagst so despektierlich, wir reden über nerdige Themen. Ich finde es total spannende Themen. Deswegen pick mal eins raus aus einem deiner letzten Podcasts und gib mal da einfach mal einen Abriss, was man da lernen kann bei dir. Das heißt, was kann jemand, der jetzt hier zuhört, da lernen oder was kann man damit anfangen, da regelmäßig dabei zu bleiben? Mach mal einen Elevator-Pitch. Mach doch mal, warum ist das richtig geil?
Das ist gar nicht so einfach. Also wie gesagt, der Podcast ist gar nicht darauf ausgerichtet, sage ich mal, einen riesen Entertainment-Faktor zu haben. Also wir versuchen, nerdige Themen oder sagen wir mal fachspezifische Themen so ein bisschen breiter zu machen, dass Leute, die sagen wir mal, ich will in dem Bereich was gründen, mal ein Gespür dafür kriegen, um was für Themen gerungen wird auch in der Gesundheitsversorgung. Weil im Gesundheitssystem gründen ist eine Herzensaufgabe eigentlich, ne? Also ich sage immer, scherzhaft, wenn jemand ein richtig guter Gründer ist und schnell etwas aufbauen will, dann ist er im Gesundheitssystem eigentlich falsch aufgehoben. So, da laufen eigentlich nur Überzeugungstäter rum. Der Elevator-Pitch, oder können wir es fast sogar Downvator-Pitch nennen, eigentlich ein Stück weit. Also was sind so Themen? Ich habe mal zwei Schlagwörter rausgesucht. Wir haben zum Beispiel in einer der letzten Folgen über das Thema Stellungnahme und Überarbeitung zur DIGAV, Digitale Gesundheitsanwendung Verordnung. Und wenn man sich das weiter durchliest, dann heißt es sogar im Fachjargon, Verordnung über das Verfahren und die Anforderungen der Prüfung der Erstattungsfähigkeit digitaler Gesundheitsanwendungen in der gesetzlichen Krankenversicherung. Jetzt weißt du, was ich meine, ne? Also ich muss es schon ablesen, um das wieder auf die Reihe zu bekommen. Aber das ist ein riesen Papierstück, was wir als Verband zum Beispiel aus vielen Ecken kommentieren. Also wir setzen uns da dran mit unseren Mitgliedern, die in diesem Bereich unterwegs sind und sagen, na, wie muss so etwas gestaltet werden? Sehr trocken, damit wir überhaupt eine Spielwiese haben, um spannende Sachen zu bauen, ne? Und das zeigt's, glaube ich, so ein Stück weit, mit was wir uns beschäftigen. Oder wenn wir jetzt über Telemedizin reden, so, der eine oder andere wird sagen, Telemedizin, logisch, ich kann online mit einem Arzt reden, Videosprechstunde. es ist ein sehr, sehr breites Feld. Ne? Kann ich mit einem Arzt asynchron reden? Also kann ich dir eine Nachricht schicken? Und der antwortet mir dann wie bei WhatsApp, was muss ich jetzt beachten? Das ist gar nicht so einfach möglich. Und diese Rahmenbedingungen diskutieren wir gerade so ein Stück weit. Ne? Was muss gegeben sein, dass jemand eine Telemedizin-Sprechstunde in Anspruch nehmen kann? Und auch da geht's dann wieder so, ja, wir diskutieren die telemedizinischen Leistungen nach Paragraph 87 Absatz 2o SGB 5, ja, Sozialgesetzbuch. Da geben wir dann kurzen Abriss, was da gerade Phase ist, was wir so in dem nächsten halben Jahr erwarten, was passieren wird, damit Unternehmen, Interessierte, Entscheider ein bisschen auch das große Ganze so ein bisschen zusammenkriegen. So viel zum Thema Nerdkram.
Du sagtest gerade Entscheider, also das heißt, wer soll euren Podcast hören? Das heißt, für wen, wer ist das Zielpublikum?
Also es sind Unternehmensinhaber, aber auch viele Leute, die im Thema Health Policy arbeiten, also in den Unternehmen überlegen, in welche Märkte können wir gehen, was tun wir. Entscheider meine ich aber auch vor allem Politiker. Also wir haben ja nun mal Leute, die in bestimmten Ressorts Sachen vorgeschaltet sind. Jetzt haben wir mit einem Gesundheitsminister jemanden, der wirklich auch mal Arzt ist. Wir haben aber in politischen Ressorts ja nun mal auch Leute reingewürfelt, die ihrer Parteizugehörigkeit ein Ressort bekommen, was verscharrt wird, die aber vorher vielleicht nie einen großen Kontext hatten. Und die haben viele Leute, die denen aber zuarbeiten. Das sind wiederum Fachleute, die in deren Büros arbeiten, die denen sozusagen Sachen ausarbeiten. Und die hören uns zum Beispiel auch, ne? Weil die auch wissen wollen, und das ist auch das Schöne bei unserem Verband, wir bekommen aktiv viele Anfragen aus der Politik mit dem Wunsch, dass wir Sachen kommentieren. Die sagen, ja, wir haben uns jetzt in der Politik XY ersponnen. Jetzt wollen wir natürlich euch als Stellvertreter für annähernd 200 Digital Health Unternehmen in Deutschland mal hören. Fragt mal bei euren Mitgliedern, wie muss denn das im Technischen gestaltet sein? Also die Idee ist schon mal gut, aber was müssen wir jetzt technisch beachten oder womit würden wir uns selber ins Knie schießen? Und diese Leute, die das halt betreiben, machen und im ja teilweise politischen Berlin sitzen, das sind die Entscheider, die ich so ein Stück weit auch meine.
Verstanden. Ist man dann automatisch ein Lobbyverband mit einer Lobbynummer?
Nee, wir sind also komplett eingetragen, auch in den ganzen Registern, Transparenzregister, alles drum und dran. Also es läuft strikt nach Verbandsrichtlinien, ist ein eingetragener Verein, gehört auch mit dazu, wenn man sowas machen will.
Ja, nee, absolut richtig. Also ich glaube, das Wort, das klingt ja per se immer erst negativ, aber ich glaube, es ist nicht so. Man kann nur sozusagen dieses über die Stränge schlagen und das, ich sag mal, das Ausnutzen einer solchen Position in gewissen Teilbereichen, wie wir zum Beispiel über die, von der Versicherungswirtschaft oder vielleicht auch mal über die Autolobby immer mal so am Rande erfahren haben, wenn sowas mal aufgedeckt wurde. Das spricht ja eigentlich grundsätzlich nichts dagegen, dass alle Parteien sozusagen in diesen Entscheidungsprozess, in den Gesetzgebungsprozess mit eingebaut werden und dass man da ein ausgewogenes Bild in puncto Sinn, Umsetzungsfähigkeit, Umsetzungszeiträume, IT-Schnittstellen und so weiter. Also, ne, was muss die Behörde können, was muss der Leistungserbringer können, was muss die IT können, welche Sicherheitsstandards und so weiter und so fort. Da spricht ja nichts dagegen. Insofern ist das ja ein sehr, sehr guter Zweck. Nee, cool. Danke, Paul. Jetzt habe ich alles verstanden, was du machst. Zumindest soweit du mir es erzählt hast, was du machst. Also es gibt ja sicherlich noch ein paar Sachen, die du noch gar nicht erzählt hast, aber das versuchen wir jetzt mal so ein bisschen zu ergründen. Und zwar, für mich stellt sich jetzt eine Frage wesentlich, wenn ich mit dir spreche, weil du ja auch aus dieser sogenannten Gründerszene so ein bisschen kommst, also nicht nur medizinisch, also nicht nur zahnmedizinisch, wo du ja selber ein MVZ mit aufgebaut hast, sondern auch, ich sag mal so, aus einem anderen Blickwinkel. Als Unternehmensmitgründer hast du dir das Gesundheitswesen von der anderen Seite angeschaut. Und da würde ich gerne von dir einfach mal ein Gefühl haben, wo kommen eigentlich die Innovationen her? Wo kommen denn die Dinge her, die das Gesundheitswesen besser machen können? Und bevor du antwortest, ein kleiner Aufriss von mir. Seit Jahren propagiere ich, dass die Zahnarztpraxen nicht produktiv genug sind. Das heißt, die Produktivität, wie wir wissen, ist seit 2012 sogar leicht gesunken. Statt gleich geblieben, statt gestiegen, sie ist gesunken. Auch in der Bench zu anderen Arztpraxen. Und zunehmend bekommen wir schlechter Personal. Das ist Demografie geschuldet. Ne? Viele gehen in Rente, wenig kommen mit rein. Und wir haben keine Produktivitätssteigerung. Das heißt, das ist irgendwie so diese beiden Sachen, das sind so wie sich abstoßende Magneten. Normalerweise, wenn weniger Leute in einem Markt sind, dann hat das eigentlich grundsätzlich in der Geschichte damit zu tun, dass dieser Markt produktiver geworden ist. Ne? Früher waren in einer VW-Fabrik, ich spinne rum, 5000 Menschen. Heute sind da 500 und es laufen 20 oder 30 oder 50 verschiedene Roboteranlagen, die den Rest machen. So, das ist jetzt sozusagen weniger Personal in dieser Fabrik an einer Stelle, an einem Produktionspunkt sozusagen, der geschuldet ist, weil wir einfach Leistungssteigerung durch Produktivitätssteigerung herbeigeführt haben. Aber jetzt ist ja umgekehrt. Die Demografie nimmt uns die Leute und eigentlich muss unsere Reaktion, die natürliche Abwehrhaltung, ne, müsste darauf sein, dass wir sehr viel produktiver werden, um mit weniger Leuten das zu schaffen. Die Innovation ist ja noch nicht mal getrieben von der Zahnarztpraxis, dass man sagt, ey, wir brauchen einfach sehr viel weniger Leute, wir entlassen jedes Jahr mal 5000 ZFAs, sondern die Demografie bringt es uns rein und wir haben bis jetzt keine Antwort drauf gefunden. Deswegen finde ich diese Frage so entscheidend und die möchte ich mit dir heute mal intensiver beleuchten. Wo kommen Innovationen her? Warum gibt es, oder fangen wir mal bei A an, bevor wir zu B oder zu C gehen. Warum gibt es in den letzten Jahren so wenig Innovationen, die einen Effekt auf die Produktivität in der Zahnarztpraxis gehabt haben? Die BFS ist eines der führenden Health-Tech-Unternehmen auf dem deutschen Gesundheitsmarkt. Was ich besonders spannend finde, ist ihr Digital Health Dialog. Hier werden die Gesundheitsthemen der Zukunft aufgelistet und gemeinsam diskutiert. Auch ich bin dabei und stelle meinen Gästen daraus Fragen, wie zum Beispiel, wie wird die Digitalisierung dein Arbeiten verändern oder wie ticken die Patienten und Patientinnen von morgen. Mach mit und trage deinen Teil dazu bei, die Digitalisierung patientenfreundlich und praxisnah zu gestalten, damit die Medizin von morgen zum Vorteil für alle wird. Zu finden ist diese unter meinebfs.de/dhd. Ich wiederhole, meinebfs.de/dhd. Die Opti Academy, Ihr Partner für qualitativ hochwertige betriebswirtschaftliche Fortbildung in der Dentalbranche. Unsere Fortbildungen sind zertifiziert und umsatzsteuerbefreit. Lernen Sie von Branchenexperten und profitieren Sie von unseren umfassenden und flexiblen Lernangeboten. Egal, ob mit oder ohne IHK-Zertifikat, für Zahnmediziner oder Fachpersonal, vor Ort oder online. Wir haben die richtige Fortbildung speziell für Sie. Besuchen Sie uns auf www.opti-academy-c.de. Nochmal www.opti-academy.de.
Das ist eine super spannende Herleitung, also einen schönen Kontext, den du geliefert hast, ne? Weil das ist das auch wirklich neben dieser ganzen Verbandsarbeit und, ne, wo müssen wir an Stellschrauben arbeiten, das, was mich seit Jahren einfach immer treibt, ne? Also, warum ist das System so, wie wir es gerade leben? Warum gibt's das so? Und warum hat sich das noch nicht irgendwie merklich verändert? Aber was ist auch das Potenzial dahinter, ne? Also, weil wir so viel haben liegen lassen in den letzten Jahren, finde ich es einfach ein super Zeitpunkt, über neue Ideen nachzudenken. Also, wir haben jetzt gerade so einen Sweet Spot mit verschiedenen Faktoren, die das gerade einfach so spannend machen. Um deine Frage so ein bisschen auch mit einem Schema zu beantworten, ich glaube, so aus meiner Erfahrung, also von beiden Seiten als Gründer, aber auch so auf der Investorenseite und wenn es um Innovationen geht, es gibt zwei so richtige Triebfedern, warum sich Sachen verändern können. Die eine Triebfeder ist die Gier, etwas zu gewinnen, und die andere Triebfeder ist die Angst zu verlieren. So, dieser dazwischen, Leute, die sich in diesem Stadium dazwischen befinden, wo alles irgendwie gut funktioniert, haben nie ein Bedürfnis, irgendwie auszubrechen. Und wenn wir uns jetzt so andere Wirtschaftsbereiche angucken, die du gerade genannt hast, die immer darauf auch offiziell getrimmt waren, zu wachsen, zu effektiver zu werden, mehr Gewinne einzufahren, dann war das ein ganz normaler Trend zu gucken, na, wie können wir das durch Technologisierung, wie können wir das durch Automatisierung erreichen. Der Gesundheitsbereich ist natürlich ein ganz spezieller Bereich, denn der ging es über die letzten Jahrzehnte, bei uns in Deutschland ging es dem Gesundheitsbereich immer sehr, sehr gut. Es gab erstmal noch genug Leute. Jetzt kommen wir aber in eine Phase, wo wir so langsam merken, jetzt wird es schwierig, ne? Mit dem Personal, was wir haben. Zahnmedizin hast du gerade angesprochen, Pflege ein Riesenthema. Wo sollen in Zukunft Pflegekräfte herkommen? Ne? Können wir da Aufgaben mal umverteilen oder jetzt mal so langsam drüber nachdenken? Also ich habe ja auch das Zeitalter noch erlebt an der Klinik, wo mit Papierakten gehandhabt wurde. Wir haben jetzt gerade erst die Einführung der elektronischen Patientenakte. Wir leben im Jahr 2025. Also das zeigt ja so ein einfaches Mittel eigentlich, was relativ logisch ist und was wir vielleicht beim Banking schon lange als Status haben. Also wie automatisiert, wie online können wir auf Sachen, auf Informationen zugreifen, wie offen sind Schnittstellen in anderen Bereichen. Das haben wir in der Medizin lange gar nicht gehabt. So, und da erleben wir gerade ein Zeitalter, wo der Druck jetzt zum Glück so groß wird, dass die Hürden, die dieses Gesundheitssystem auch mit sich bringt, weil es geht ja häufig um Datenschutz, Interoperabilität, Leute fangen immer mit einzelnen Themen an, aber merken sehr schnell, boah, so als Unternehmer werde ich hier vielleicht gar nicht so glücklich, weil es halt so komplex ist. Da sind wir jetzt gerade an so einem Zeitpunkt, wo so die Angst aufkommt und das ist, ich sag's ganz ehrlich, auch schön zu sehen, dass Leute anfangen, sich zu hinterfragen und die Systeme, die wir haben. Und du hast ja eingeleitet mit dem Thema Produktivität in Praxen. Es fängt so langsam an. Wir haben alte Softwarehersteller, die irgendwie funktionieren, Nutzeroberflächen von anno dazu mal, Interoperabilität und Zusatzfeatures wurde nie wirklich erarbeitet. Jetzt kommen junge Unternehmen und sagen, na, ich fange jetzt mal an, einzelne Features zu besser zu machen. Und das wird angenommen im Markt, weil auch im Markt sich Leute etablieren, die Bock haben, Strukturen anders zu denken, die aus Unternehmergründen heraus sagen, ich will eine größere Struktur, ich will, dass sie besser läuft zum Sinne der Mitarbeiter und zum Sinne der Patienten, die das halt treiben. Spielt das den Kontext so ein bisschen wider, den du gerade angesprochen hast, oder wie siehst du das?
Ich glaube immer, es gibt auf Fragen, auch wenn sie ein bisschen komplexer gestellt sind, gibt es nicht immer einfache Antworten. Ja, und ich denke, es führen da immer viele Dinge, zahlen darauf ein, dass wir in der Produktivität so sind, wie wir sind. Und ein großer Punkt, den ich sehe, ist, dass wir nicht die Notwendigkeit gehabt haben, produktiver zu werden. Das kann aber auch, möglicherweise sprechen da auch 5 oder 6 Argumente dagegen, aber ich glaube, es sprechen möglicherweise auch 5 oder 6 dafür. Wägen wir mal ab, also die 5 oder 6, die dafür sprechen, sind sicherlich, wir haben eine zu hohe durchschnittliche Rendite. Ja, wenn du Aldi oder Lidl bist und musst mit, was weiß ich, 2% Umsatzrendite operieren, dann zählst du dir schon mal ganz genau durch, wie lange darf es maximal dauern, bis eine Tüte Milch einsortiert ist im Laden und bis eine Tüte Milch rausgenommen aufs Band gelegt wird und dann guckst du, wie du den Prozess optimierst. In der Zahnarztpraxis, und ich bin seit 2006 in der Beratung von Zahnarztpraxen tätig, also ich bin im 20. Jahr, sehe ich, dass dieser Prozess grundsätzlich von, sagen wir mal, 2 bis 3 Personentypen angegangen wird. Punkt 1, die Stefan Helkers dieser Welt, ja, mehr braucht man dazu eigentlich nicht sagen, die immer weiterkommen wollen, die gucken sich jeden Prozess neu an und überdenken, gucken, wie sie den besser machen, probieren auch mal was aus, klappt nicht und machen dann das nächste. Davon gibt es nicht mal einen Promillemarkt, also die richtig, richtig wollen und bereit sind, sich sozusagen Besserung zu kaufen, und Besserung zu kaufen bedeutet zu investieren. Ja? Der zweite Punkt ist, mir geht es richtig schlecht in der Zahnarztpraxis, das heißt, ich mache entweder Verluste oder nur ganz geringe Gewinne und sehe den Druck, dass ich etwas anders machen muss. Und dann kommt abgeschlagen an 3, aber den gibt es fast nicht, den Fall, dass eine normale Praxis mal etwas ausprobieren will, um Zufriedenheit der Mitarbeiter zu steigern, um sich selbst zu entlasten. Ne? Das heißt, ich möchte nicht mehr 40 Stunden in der Praxis stehen, sondern nur noch 32, und dann müsste ich die Prozesse anpacken und dergleichen. Also ich sehe diese 3 Sachen und man würde, und das ist meine These, sehr, sehr viel mehr sehen, wenn wir eine Durchschnittsrendite von 8% haben, statt 32,1, ja, oder 33,1. Dann gäbe es Kämpfer, die auf 19 oder 20% kommen wollen und nicht dort stehen bleiben wollen. Und ich glaube, das ist ein Punkt. Da gibt es sicherlich auch genug, die dagegen sprechen. Und um da eine ausgewogene Meinung zu haben, möchte ich die auch nennen. Also es gibt immer den Punkt, dass man sagt, okay, man ist doch medizinisch aktiv und da kann es doch nicht um so etwas wie betriebswirtschaftliche Dinge, Produktivität gehen. Es geht um das Patientenheil. Und das ist alles absolut und komplett richtig. Ne? Auch diesen Punkt, den muss man betrachten und über den muss man dann diskutieren. Da gibt es auch Punkte, die dagegen sprechen, gegen dieses Argument, aber ich möchte nur der Vollständigkeit halber das mal aufhören. So, ich glaube, das ist ein Ast. Und ja, dann die Industrie ist ein zweiter Ast. Es ist ja nicht so, dass unsere Unternehmen in Deutschland, auch die dentalen Unternehmen, dass die zum überwiegenden Teil am Anfang ihres Lebenszykluses stehen. Ne? Die haben ja über viele, viele Jahre und Jahrzehnte haben sie ja den Dentalmarkt A mit aufgebaut, aber haben auch von einem sehr starken Dentalmarkt gelebt. Ich glaube, es ist nicht selbstverständlich, wenn du erstmal ein gewisses Gewinnniveau erreicht hast, dass du dann eine Bereitschaft bei den Gesellschaftern erzeugst, auf einmal sehr viel mehr zu investieren und sehr viel weniger Gewinne auszuschütten. Und ich persönlich, also kenne anekdotisch etliche Beispiele, wo du von Dentalunternehmen sprichst, die 1,5 Millionen EBIT machen, ne? Haben 3-4 Gesellschafter. Die 3-4 Gesellschafter sind 60, 70. Jeder von denen kriegt 250.000 ausbezahlt, ne? Aus den Gewinnen. Also das sind ja hochmenschliche Fragen. Wie will ich denn jemanden erklären, der 65 ist, der einen Teil seines Einkommens auch damit rechnet, eine Ausschüttung von der von ihm oder ihr aufgebauten Firma zu erhalten, dass man sagt, ey, wir müssen eigentlich mal 5 Jahre richtig hart investieren und dann hast du quasi 5 Jahre keine Ausschüttung und eigentlich müssten wir sogar eine Kapitalerhöhung machen. Ne? Ich müsste so Geld reingeben, um zu diesem Punkt hinzukommen. Und da findest du halt menschlich gesehen wenig Bereitschaft zu. Und ich kann es verstehen. Es ist nicht so, dass es irgendwie Absurdistan ist und es ist ganz weit weg. Ich sehe es 100%, dass das ein valider Punkt ist. In diesem Dilemma sind wir so ein bisschen gefangen. Also einmal die fehlende Bereitschaft, um das nochmal zusammenzufassen, und einmal die Industrie, die im Lebenszyklus schon ein bisschen weiter nach rechts gerückt sind, wer das im Auge hat, die sind so bei den Cash-Cows angegangen, also Startphase und Starphase ist überschritten, wir sind der Cash-V und oder langsam auch vielleicht in der Degenerationsphase. Man überholt sich irgendwo. Gerade letzterer Punkt, der spiegelt sich in mehr oder minder allen makroökonomischen Statistiken über Deutschland wieder. Die fehlende Investitionsbereitschaft von Staat, geschuldet durch die Schuldenbremse, die fehlende Investitionsbereitschaft von Privatunternehmen, die viel zu wenig investieren, beispielsweise in den USA und China werden ungefähr 40% der Unternehmensgewinne in Forschung und Entwicklung gesteckt, in Deutschland sind 20%. Ja? Und da haben wir einfach viel zu wenig Treibstoff, um die neuen Innovationen hervorzutragen. So, aber du bist ja eigentlich mein Gast. Ich möchte lernen, wo sind noch Punkte?
Tja, ich sag mal so, wir sind beide Podcast-Hosts, ja. Also wir haben beide gelernt, auch einfach zu lauschen, wenn es spannend ist. Ne? Also von daher.
Du hast mich ja in eine Falle geschickt.
Du merkst gar nicht, es ist ein Takeover heute. Nein, ich finde das total spannend. Deshalb habe ich jetzt auch so gelauscht, weil es genau mein Bild ja widerspiegelt. Ne? Also A, dieses, was ist der Treiber, ne? Die Gier zu gewinnen oder die Angst zu verlieren. Und du hast gerade gesagt, in der Zahnmedizin hängen wir an vielen Stellen einfach noch dazwischen. Ich finde es super, dass du den Bogen gespannt hast, auch zur Industrie, weil zur Zahnmedizin gehört Industrie. Ne? Ich habe ja auch viele andere Fachrichtungen jetzt erlebt in den letzten Jahren oder hatte einen Einblick. Und auch um das nochmal vorneweg zu stellen, uns geht es noch richtig, richtig gut in der Zahnmedizin, ne? In der Versorgung, in der Positionierung, sowohl in diesem Zwischending zwischen, was können wir mit unserer Leistung erwirtschaften, wie wird die auch wertgeschätzt von Patienten, weil wir die über Jahre lang richtig angeboten und kommuniziert haben. Ein doofes Beispiel jetzt sagen, ja, du kannst eine Amalgamfüllung haben, du kannst aber auch eine Kunststofffüllung haben. Willst du eine Kunststofffüllung haben, mache ich dir, kostet Geld, Amalgam ist das, was du glaubst. Die Leute haben es verstanden, die haben es gecheckt, die sehen das, ich bezahle dafür. Beim Arzt hast du ganz andere Diskussionen, selbst wenn du als Humanmedizin in einer Fachbereichung sagst, ich will wirklich richtig gute Medizin machen, einen Patienten im deutschen Gesundheitssystem zu bewegen, den Weg mitzugehen und für Sachen, die extra budgetär sind, zu zahlen, die gibt's einfach nicht. Ich finde, wie gesagt, den Bogen richtig, richtig spannend und dann kommen wir gleich auf unsere Diskussion, wo kommen Innovationen in Zukunft eigentlich her, weil ich bin ja jemand, der Sachen sehr gerne auch positiv sieht und auch in diesen Situationen eher die Chancen sieht und begreift und da gibt's eine Menge von in Deutschland einfach gerade und das macht mich so bullisch auf so ein paar Themen, so. Du hast es gesagt, ich spiegel das Gleiche wieder und das ist ja auch schön. Im Gesundheitssystem hast du immer das Mitschwingen, das ist ja Gesundheit, darf Gesundheit Geld kosten oder die Entscheidung, etwas zu machen. Und das können wir hin und her diskutieren. Ich meine, wir leben in einem Wirtschaftsumfeld und auch Leuten, die immer sagen, ja, aber es ist ja eine Praxis, die ist auf Geld Gewinne erwirtschaften irgendwie. Dann sage ich immer, naja, wenn die nicht Gewinne erwirtschaften würden, hätten die keine Mitarbeiter. Das heißt, du würdest keine medizinische Versorgung. Also das ist immer bigott, würde man eigentlich sagen. Also eine bigotte Diskussion. Darf Gesundheit Geld kosten? Also wir sind in Deutschland in einem Wirtschaftssystem unterwegs, wo Sachen Geld kosten müssen. Sonst hat es einfach keinen Gegenwert. Ich bin gespannt auch für jede Diskussion offen zu sagen, sollte das auch staatlich irgendwie sein? Also Gesundheit ist eigentlich das oberste Gut, was wir haben. Sollte das nicht irgendwie anders geregelt werden? Kann man auf einem anderen Blatt diskutieren, so ist es aber nun mal nicht. Du hast aber den Bogen schön gespannt auch zur Industrie. Und da ist es natürlich einfacher festzumachen, wo bewegen wir uns? Und auch da erleben wir und ich auch diese Anekdoten, dass es in der Wirtschaft einfach viele Unternehmen gibt, denen geht's noch zu gut. So, und die fangen erst drüber nachzudenken. Die haben die letzten 30, 40 Jahre Wahnsinnsgeld verdient. Es gibt große Strukturen mittlerweile in diesen Unternehmen. Das sind Konzerne geworden. Und die Entscheidungswege in Konzernen, die sind eben nicht, Da sitzt nicht einer und hat das Gefühl, boah Gott, ne, wenn ich mir jetzt die Zahlen angucke, die in Geschäftsentwicklung, wir gehen, wenn wir so weitermachen, gibt's uns in 10 Jahren nicht mehr. Weil welche Manager in welchen Unternehmen haben einen 10-Jahres-Horizont und sagen, naja, in 10 Jahren muss das Ding immer noch so fliegen. Viele von denen haben 5-Jahres-Vertrag und die wissen, ich muss in den 5 Jahren die und die Stellschrauben und die Kennzahlen erreichen, damit meine Aktionäre, Eigentümer, mein Obergesellschafter, den ich irgendwo habe, happy ist oder eine Ausschüttung haben kann. Daran werde ich ja so ein Stück weit gemessen. Und das ist an vielen Stellen auch in der Industrie so ein bisschen das Problem. Warum kommen auch aus der Industrie nicht wirklich Innovationen? Also warum haben Dentaldepots so lange verpennt, wo die Reise in so einem Praxissetup zum Beispiel hingeht? Also warum sind auch viele in finanzielle Schieflage geraten? Weil eben das so lange verschlafen wurde und so lange noch Gewinn gemacht wurden. Aber wir sind uns ja, glaube ich, beide einig, auch wenn du noch Gewinn machst, kannst du schon in eine, ich sag mal, anaerobe Zone rutschen. Also eigentlich da, wo der Sauerstoff schon lange nicht mehr reicht und du eigentlich weißt, es funktioniert nicht mehr. Und das passiert meistens eigentlich, sag mal, statistisch häufiger in Unternehmen, die noch Inhaber geführt sind, wo derjenige, der Entscheider ist zum Schluss und lange damit leben muss, nehme ich jetzt Geld raus oder will ich das Ding nochmal in andere Höhen treiben, es selber entscheiden muss und selten in Strukturen, die sehr, sehr groß sind. Würdest du das auch so sehen?
Ja, also ich habe da zweischneidiges Schwert. Also du siehst, bei mir gibt's schon klare Antworten, aber auch nicht immer. Denn ich sehe beim Inhaber, da kommt es ganz drauf an. Also ich kenne Inhaber, die in der Dentalbranche, wenn die selber noch am Zepter sind und selber noch voll aktiv sind, die voll investieren, die all in gehen. Ja. Und ich kenne Inhaber, die ziehen sich in die Gesellschafterrolle zurück, haben einen externen Geschäftsführer oder Geschäftsführerin. Und je weiter sie abrücken vom Geschäft, desto wichtiger sind denen die Regelmäßigkeit oder die Optimierung auf die Regelmäßigkeit der Ausschüttung. Und ich gebe dir komplett recht, es gibt so eine anaerobe Zone. Es gibt Ausschüttung, ne? Es gibt auch Gewinne, aber eigentlich ist es nicht mehr gesund, denn vielleicht hast du die letzten paar Jahre nur noch damit hingekriegt, dass du schon einen so großen Kundenstamm hast, der so träge ist, dass er nicht wechselt und du hast halt sehr viel kompensiert durch entsprechende Preiserhöhungen, entsprechenden Serviceabbau, den keiner so richtig mitkriegt, leises Rückfahren der Forschung und Entwicklung, also der Investitionen, die dann sozusagen ein paar Lücken schließen und dann sieht dein Gewinn über 10 Jahre, 20 Jahre, 30 Jahre immer noch hervorragend, gleichmäßig und gut aus. Und vielleicht kriegst du es sogar so ein bisschen gesteuert, dass er so immer so ein paar Mühs sogar noch steigert. Das heißt, sieht tendenziell sogar gesund aus, aber ist dann hoch ungesund. Ich wüsste nicht, auf was ich das zurückführe. Also ob ich das auf den Inhaber als Chef in der Sekunde zurückführen wollte. Zumindest würde ich sagen, gibt es da anekdotische Gegenbeispiele von. Aber ich würde gerne mehr davon erfahren und auch mehr reinhorchen, wo das dann so ist. Was ich sehe ist, dass in den letzten Jahren sehr viele Inhaber erpicht drauf sind, wenn sie in die gewisse Altersgrenze kommen, sagen wir 60 plus, dass sie gern auch optimieren auf einen Exit. Und vor 10, 12 Jahren habe ich dieses Optimieren auf einen Exit der Firma quasi fast gar nicht gesehen bei uns in der Branche. Irgendwie war es ganz normal, also ganz einfach, es war ein Familienmitglied da, ne, was das übernommen hat. Es war ein leitender Angestellter da, der es irgendwie übernommen hat oder leitende Angestellte, also mehrere. Und jetzt sehe ich schon durch, und das ist, glaube ich, gesund, durch Private Equity Kapital, also durch sozusagen, dass es auch Leute gibt in diesem Markt, die sich darauf spezialisiert haben, Familienunternehmen und inhabergeführte Unternehmen, die keinen Nachfolger haben oder keiner der Nachfolger werden möchte, dass sie die dann aufkaufen und dann, wie gesagt, ein bisschen investieren, ein bisschen was vielleicht strategisch verändern, aber dann dieses Unternehmen dann weiterführen und dann irgendwann vielleicht mit anderen verschmelzen. Also diese Änderung merke ich und ich halte diese Änderung für gesund. Das ist aber noch bei uns im Markt noch viel zu homöopathisch, also viel zu wenig passiert das, so dass wir das sehen würden. Also ein Amann Gerbach zum Beispiel ist diesen Weg gegangen und noch einige andere auch. Also die braucht man ja alle nicht namentlich nennen. Aber da sehe ich, wo ich durchaus positive Dinge in der Beobachtung feststelle.
Also das heißt, also ich bin auch totaler Fan davon und ich meine, so können wir es ja auch wieder auf die Zahnarztpraxis zurückführen. Also jeder sollte sich frühzeitig Gedanken darüber machen, was passiert mit dem, was ich hier aufbaue. Was ist mein Vermächtnis? Wie will ich das steuern? und auch für einen selber zu sagen, naja, ich will irgendwann auch vielleicht nicht mehr die Workload haben, will raus, dann muss ich das Ding halt so fit machen, dass es jemand anders entweder von extern übernehmen kann oder es vielleicht dann doch irgendwie einen leitenden Angestellten gibt. Also ich glaube, die Frage sollte sich jeder stellen, bin ich total bei dir, hat sich in den letzten 10 Jahren total geändert, dass Leute auch so über die Endlichkeit nachdenken und über das Thema, wie geht das dann weiter an der Stelle. Und das ist sowohl für die Industrie als auch für die Praxen einfach immens wichtig. Ich glaube, für die Praxis sogar noch wichtiger, weil es einfach nicht mehr der Markt ist wie früher. Du kennst ihn ja auch seit 20 Jahren, dieses, naja, ich habe hier eine Praxis, in den letzten 10 Jahren investiere ich nicht mehr, irgendjemand wird mir den Laden schon abnehmen. Das gibt es ja jetzt schon lange nicht mehr. So, ne, sind wir ehrlich. Es gibt zwar immer noch Praxisabgabebörsen, die immer noch so ein bisschen klassisch geführt werden, aber ein Gros von denen, das funktioniert nicht mehr. Jetzt hatten wir ja gesagt, auf Industrieseite, was hat an Wandel stattgefunden? Wie stellen sich die Unternehmen auf? Und es gibt positive und negative Beispiele. Also ich kenne auch da getriebene Unternehmer, die in ihren 60ern sind, die einfach nicht aufhören rumzuspielen und zu sagen, ey, solange ich eine Atemzug tätige, habe ich Bock, das Ding weiterzuentwickeln. Wenn irgendwann der Hammer fällt, dann wird sich schon jemand finden, aber bis dahin will ich es halt perfekt treiben. Alle Extreme gibt es so ein Stück weit. Aber lass uns doch mal auf den Punkt kommen, wo wir initial oder diese Buzzwords, die du ja nochmal hingeworfen hattest, ganz früh, wo wir über das Thema so Venture-Kapital, Risiko, also wo sehen wir jetzt die Chancen? Ich habe es ja gerade ein bisschen angetriggert. Ich sehe da einfach viel Potenzial in den nächsten Jahren für uns als Industrie und speziell als Industriezweig im Dentalsektor. Also wo kommen Innovationen her? Wie haben Unternehmen, ohne gleich All-In zu gehen oder ich sag mal wieder alles in Research und Development zu stecken, wie haben die in Zukunft die Chance, am Markt relevant zu bleiben? Also wo sind da so ein bisschen die Schnittstellen? Da sehe ich viele Orientierungslosigkeit gerade so ein bisschen, weil wir so viele so New Kids on the Block haben, sage ich mal, die gerade alte Strukturen aufbrechen, also wo es wirklich auch zu so Paradigmenwechseln kommt und die sagen, na, ich bin jetzt selber kein Softwarehersteller, habe selber noch nie PVS irgendwie gemacht, aber ich sehe den einen Prozess in der Praxis, den schnappe ich mir mal und mache den halt so geil, dass Praxen bereit sind, mich neben ihrer Software zu installieren, ja, oder mich zu nutzen. Da sind wir ja schon 3-4 Schritte weiter mittlerweile, also es tut sich wirklich so richtig was ein Stück weit. Und da lass uns doch nochmal irgendwie die Minuten, die wir haben, noch so ein bisschen nutzen und zu sagen, naja, was sind so unsere Ausblicke? Weil auch da kommt wieder der Podcaster in mir durch. Da will ich von dir so ein bisschen Wissen abgreifen, weil du eben nicht nur ja in Praxen unterwegs bist, aber auch viel mit Unternehmen zu tun hast und eine gute Einschätzung auch hast, was da passiert. Nimmst du das ähnlich wahr, so das Aufrütteln gerade durch, wir nennen es jetzt mal als Buzzword Startups, wo kommen Innovationen in Zukunft her? Ich habe es dir ja initial gesagt, ich glaube, die wirklichen Innovationen in der Medizin werden nicht mehr im Reagenzglas stattfinden. So, die werden eben in den Prozessen, in den Daten, die werden woanders gehoben. Was ist da dein Blick drauf?
Also kann ich dem voll beipflichten. Das sehe ich genauso klar wie du. Also es ist für ein bestehendes Unternehmen sicherlich immer sehr viel schwieriger, aus den bereits geschilderten und besprochenen Themengründen viel Geld in die Hand zu nehmen, um etwas auszuprobieren, was vielleicht nicht klappt. Und vielleicht sogar sehr gut klappt. Also dieses selber häuten, das ist immer extrem schwierig. Wenn jetzt jemand neu anfängt, ist vielleicht sogar mit Risikokapital ausgestattet. Da möchte ich dich gleich mal bitten, dass du uns das Venture Capital System mal erklärst und was das alles bedeutet. Aber wenn jemand mit Risikokapital ausgestattet ist, sozusagen eine Wette macht, ja, etwas ausprobiert und das funktioniert nachher, dann ist das ein gewaltiger Erfolg, der Innovation für alle treibt. Das heißt, jedes Land braucht ein sehr gutes Ökosystem an erfahrenen Unternehmen, die das dann auch mitfinanzieren. Das heißt, die Forschung und Entwicklung findet vielleicht nicht mehr bei BASF statt oder bei Böhringer Ingelheim oder so, sondern vielleicht in einem Startup. Aber dafür sind BASF und andere Player investieren in solche Unternehmen. Das ist ja sozusagen dieser Kreislauf, dass man das denen überlässt, die vielleicht so etwas noch viel schlanker machen können. Und ein gutes Ökosystem, was man nicht zuletzt in den USA sieht. Die USA hat in einem 7-Meilen-Radius in den letzten 4 Jahren mehr Wert geschaffen als komplett Europa in den letzten 20 Jahren. Ne? Also ich meine das Silicon Valley im Umkreis von 7 Meilen. Mehr Wert in 4 Jahren als Europa in 20. Und das sind halt auch das sind neue Newcomer. Ne? Das sind 9 der 10 Milliardäre in der Forbes-Liste der USA haben ihr Unternehmen selber gegründet in dieser Generation, ja. Und dieses sozusagen Ökosystem für Startups, das in den USA seit vielen Jahren etabliert ist, seit vielen Jahrzehnten, hat halt dazu geführt, dass die halt sehr viele Startups gegründet haben. Aus diesen Gründungen haben die Gründer dann wieder viel Geld verdient, konnten selber ein anderes Startups finanzieren. So, das hat sich selber befruchtet und hat sich dann sozusagen im Zinseszinseffekt hat sich das immer weiter geschaukelt und führt halt dazu, dass die in den neuen Industrien halt der ganzen Welt hoffnungslos überlegen sind. Wir dürfen nicht vergessen, wir kommen aus einem sehr bildungsstarken Land. Wir haben tolle Universitäten, wir sind 86 Millionen Leute, ein super Grundbildungssystem, ein super Gesundheitssystem. Das heißt, bei uns verrecken die Leute nicht, bevor sie das Studium fertig haben. Das heißt, wir haben so viele Sachen, die eigentlich für ein gesundes Ökosystem stehen. Und also auch ein Herr Siemens und ein Herr Opel und ein Herr Bosch haben irgendwo mal angefangen und waren mal Startups. Nur dass es die Unternehmen halt immer noch gibt und dass das immer noch, zumindest Siemens und Bosch, noch die Werttreiber dieses Landes sind. Das ist das Gute wie auch das Traurige. Das heißt, wir brauchen sehr viel mehr, die in diesem Ökosystem reinkommen. Und das brauchen wir natürlich auch in der Zahnmedizin. Eigentlich müssten wir jedes Jahr 2, 3, 4 Startups sehen. Biden sagte immer, they got their fair shot. Also die dann sozusagen ihren Schuss bekommen oder dass sie sich dann hier versuchen durchzusetzen. Und unsere Zahnarztpraxen, es ist sehr zu empfehlen, dass sie auch das ein oder andere Tool mal gerne ausprobieren und aber auch sehr gerne nach einem halben Jahr oder nach einem Jahr sagen, okay, das hat mir nichts gebracht oder das ist noch nicht gut genug, wir lassen es sein. Und diesen Experimentierkasten, diesen Chemiebaukasten, den müssen wir aufschlagen, da müssen wir, glaube ich, mehr probieren.
Ja, pass auf, bin ich total bei dir und ich glaube, darüber könnten wir eine eigene Sendung machen, warum funktionieren Sachen in den USA und warum hier nicht. Ne? Eine Zahl, die mich letztens nochmal sehr beeindruckt hat, die gebe ich dir und allen auch draußen nochmal mit. Wir müssen uns immer darüber Gedanken machen. Also wenn du in die USA guckst, sind 9 von 10 Millionären sind Unternehmer. Also die haben sich selber zu Millionären gemacht. In Deutschland eine Statistik, die 9 von 10 Millionären sind Erben. Also wir haben ein ganz anderes Setup von, was kann ich erreichen, was will ich tun, wofür nütze ich meine Zeit. Du hast auch gerade schön gesagt, naja, bei uns verreckt keiner während des Studiums. Aber ich sage es mal plakativ, manchmal studieren wir, bis wir verrecken. So, ne? Also auch das kannst du dir woanders vielleicht gar nicht erlauben. So, ne? Also, und auch da entsteht so ein Druck, wo Sachen entstehen. Aber kommen wir jetzt mal zu diesem Thema genau, was war jetzt nochmal Risikokapital? Worüber reden wir jetzt gerade im Kern so ein Stück weit? Wie kann man Innovationen gestalten oder wo sollte man vielleicht auch erkennen, wo man auf dem Holzweg ist? Ne? Also ich sage es jetzt mal für die Unternehmen hier in Deutschland, nehmen wir uns mal speziell raus, Unternehmen in Deutschland anfangen über Budget, also das Gefühl haben, sie müssten was tun. Und dann fangen die an, über Budgets nachzudenken. Dann fangen die an, darüber nachzudenken, etwas selber zu machen. Wir haben 20 Jahre nicht was Neues gebaut, jetzt bauen wir eine neue Unit aus, am besten mit den Leuten, die schon 15, 20 Jahre bei uns arbeiten. Lasst es einfach. Ne? Also kann ich euch genug im persönlichen Austausch genug aktive Beispiele nennen, wo das alles nicht funktioniert. Man muss sich dessen, was man kann und was man nicht kann, sehr gut bewusst werden. Und da kommt Risikokapital zum Beispiel ins Spiel. Also was heißt Risikokapital für alle da draußen? Oder an was denken wir, wenn wir darüber reden? Das ist halt auch eine Asset-Klasse an verschiedenen Stellen, wo jemand Geld gibt, aber mit einer hohen Wahrscheinlichkeit, es nicht zurückzukriegen. Dafür aber mit dem Potenzial, wenn du es investierst, sehr viel zurückzukriegen. Also wie funktioniert richtig runtergebrochen ein Fonds, also ein Vehikel, was nur in Startups investiert? Dann geht es ja meistens um Risikokapital. Und jetzt gehen wir nicht auf alle Klassen ein, weil es gibt in diesem Investorenbereich, es gibt Family Offices, die geben Risikokapital, es gibt Fonds, die geben Risikokapital, es gibt Business Angels, die geben Risikokapital. Jetzt nur mal so die reine Mathematik hinter so einem Fonds, der nur professionell Risikokapital gibt, der macht jetzt 10 Investments, 10 mal 100.000 Euro, also der sammelt 1 Million Euro ein, sagt, ich werde jetzt 10 Investments in Startup machen, alle Risikokapital und ich bin mir statistisch, und das ist sogar noch hochgehängt, darüber im Klaren, dass ich 10 Investments mache, 7 davon werden pleite gehen, das weiß ich von vornherein, nicht alle werden funktionieren, 7 gehen pleite, 2 werden mittelmäßig laufen, aber da wird eins bei sein, was mir den ganzen Fonds wieder zurückspielt. Also bei einem, wo ich 100.000 Euro investiere, kriege ich hinterher 2 Millionen zurück. So, und diese ganze Millionen, die ich vorher eingesetzt habe, egal was mit den anderen passiert, das ist so ganz, ganz basic die Idee hinter Risikokapital. Warum ist das halt, wie gesagt, so spannend, sich damit zu beschäftigen? Weil in diesen frühen Phasen von Startups Sachen in einer Geschwindigkeit gemacht werden und ausprobiert werden und auch gechallenged werden, die in alten Strukturen so gar nicht möglich sind. Ich habe es gerade gesagt, da wird erst drüber nachgedacht, was müssen wir machen, wen brauchen wir, wie viel Budget machen wir, wen müssen wir alles an Bord holen, um zu überlegen, dürfen wir das überhaupt? Ja, aber das ist ja auch so ein Teil. Du bist ja teilweise auch juristisch irgendwie gefangen in Themen und kannst halt nicht mal morgen sagen, na, ich teste das mal draußen und wenn sich jemand aufregt, dann lassen wir es halt pleite gehen. Das funktioniert nicht. In einem Startup-Umfeld ist das möglich. Da kann man Grenzen verschieben und ich meine jetzt nicht irgendwie illegale Tätigkeiten betreiben, um irgendwie Daten zu nutzen, die man nicht nutzen darf. Aber es gibt da draußen einfach viele Sachen, auch in der Rechtsprechung, die sind noch gar nicht final entschieden. Also wie wir mit Gesundheitsdaten in Zukunft perfekt umgehen können, was möglich ist, was man darf, was man nicht darf, wie muss was anonymisiert sein. Und da braucht es immer wieder so Treiber. Und da ist halt das Risikokapital in der Form sogar auch für etablierte Player und auch für Industrie ein spannender Weg, um mit einem bewussten Verlustrisiko Sachen zu eruieren, zu testen oder sich frühphasig an Sachen zu beteiligen, die vielleicht mal groß werden und so das Risiko zu minimieren, selber hinterher darzustellen und nicht zu wissen, was da passiert. Also erst nach 3 Jahren zu merken, ich nehme jetzt mal den Aligner-Markt, da kommen auf einmal ein paar Unternehmen an den Start und die müssen wir später irgendwann teuer kaufen. Ob das Sinn macht oder nicht, sei jetzt nochmal dahingestellt. Aber die müssen wir ganz spät sehr teuer kaufen, weil wir in der frühen Phase nicht mitbekommen haben, dass da Unternehmen unterwegs sind, die sowas aufbauen. Wo man früher mit einem billigeren Ticket vielleicht hätte sagen können, naja, wir sind da im Rennen, verstehen, was da passiert, sehen, wie der Markt drauf reagiert, machen uns ein eigenes Bild. Also man kann heutzutage, bin ich der Meinung, Research und Development, also das ganze Thema Forschung und Entwicklung, so ein Stück weit auslagern, um ohne alles selber fertig zu forschen und zu entwickeln. Gibt das so ein etwas klareres Bild? Was meinst du? Oder muss man dazu noch was ergänzen?
Nee, ich glaube, das ist ein sehr klares Bild. Und in unserem Sparbuchland ist es halt nicht so common use, weil wir ja schon gar keine Aktienkultur haben. Und ich glaube, da schließt sich auch so ein bisschen das Bild, denn wir brauchen halt alle Elemente des Kapitalmarktes, um weiterhin produktive Unternehmen, innovative Unternehmen, radikal innovative Unternehmen zu bauen, die später mal die Chance haben, die Boschs und die BMWs der Welt zu werden, wo wir dann sozusagen diese in diesem sehr starken Binnenmarkt, den wir haben, in einem Gesundheitsmarkt, wo in der Zahnmedizin 30 Milliarden ausgeschüttet werden, da können die ja gewaltig wachsen und gedeihen und gut werden und gut genug werden für die Welt. Also wir haben ja hier ideale Startvoraussetzungen, aber wir brauchen da schon die Bewegung in die Richtung, damit schlussendlich der Kunde, und da fügt sich das Bild wieder zusammen, halt richtig gute Innovationen an die Hand bekommt, mit der Kunde das erodierende Personal auffangen kann und gleichzeitig so leistungsfähig sein kann. Denn ein Leistungsabbau kommt ja auch nicht in Frage, denn wir haben ja die Patienten zu behandeln. Das heißt, wir sind in dem Dilemma und wir brauchen halt die Produktivität, um bei diesem erodierenden Personal mit wahnsinnigen Innovationen Produktivität zu ernten, um das ganze System am Laufen zu halten.
Eine Sache schmeiße ich noch hinterher, ne? Also das habe ich ja gesagt, warum ist das gerade so spannend, ne? Du hast auch gerade gesagt, naja, wir haben so ein paar Unternehmer gerade unterwegs, die sind aber in so einem prozentualen Bereich, der mini ist. Ich finde es aber spannend, weil wir gerade so ein paar Key-Opinion-Leader entwickeln im Markt. Du hast Stefan genannt, ne? Andreas Doro fällt mir ein, Cyrus Alamutti, der da draußen unterwegs ist. Also Jungs, die wirklich getrieben sind, Sachen zu treiben. Und wir sehen auch in den letzten Jahren, diese Praxen sind darauf ausgerichtet, Sachen auszuprobieren. Also wenn ich in eine Standardpraxis gehe, wo ich sage, ey, ich habe hier ein cooles Tool, erlebt man häufig, naja, aber die Mädels am Empfang, die haben da keinen Bock drauf oder, ne? Und bis wir das etabliert haben, funktioniert es nicht. Und das ist gerade komplett am Aufbrechen. Also das passiert, das ist Realität und deshalb macht es das gerade so spannend. Ich glaube, die Unternehmen sollten sich's nicht nehmen lassen, da irgendwie auch mitzuspielen. Was ich aber auch dazu sagen kann, ich habe es auch in den letzten Jahren erlebt, auch viele zahnärztliche Kollegen, die auch Risikokapital investiert haben, mal so hört sich doof an, kleinere Tickets, aber auch mal gesagt haben, hier 50.000 Euro stecke ich da mal rein. Leute, lasst es, ne? Also ich kann auch nur sagen, meldet euch gerne, wenn ihr solche Themen treibt. Ich spreche da mit jedem drüber, ich zeige euch die Pro und Kontras auf, sowohl auf Zahnärzteseite als auch auf Unternehmensseite. Und wir haben ja auch schon drüber gesprochen. Ich sehe gerade auch ein großes Potenzial, eine große Chance, das Thema Risikokapital in der Dentalwirtschaft ein bisschen zu standardisieren. Aber das wäre noch frühzeitig, das jetzt komplett auszuführen. Aber da bin ich auch gerade so ein Stück weit dran. Also wenn es da irgendwie Bedarf gibt, Interesse gibt, diese Themen, die jetzt auch wieder ein bisschen, ich werde mal nerdy, glaube ich, ne? Wir sind jetzt auch schon ein bisschen nerdy gewesen heute auch wieder. Bock hat da nochmal im Detail drüber zu diskutieren. Oder vielleicht machen wir beide nochmal irgendwann nochmal ein Follow-up. Dann immer her damit, oder? Spannend ist es gerade.
Ja, sehr gerne, das machen wir. Paul, das hört sich fast so an, als wenn du in Venture Capital Fonds auflegen möchtest oder da General Partner von einem werden wirst. Das wäre ja mal ein spannendes Thema. Gehe ich recht in der Annahme, dass du dich mit dem Thema beschäftigst? Oder ist das etwas, worüber du nicht sprechen möchtest oder willst oder darfst?
Nein, total. Also ich bin immer ein Fan davon, Ideen, die man treibt, sehr offen früh zu diskutieren, weil nur dann kriegst du ehrliches Feedback, ne? Und es ist in der Tat so, dass ich viele Kooperationspartner, sowohl als Industrie als auch auf Investorenseite, als auf Startup-Seite einfach sehe, die ich so schon immer zusammenbringe an vielen Stellen und wo ich mir die Frage stelle, jetzt also auch aus persönlichem Antrieb, weil ich ja nun mal Zahnarzt bin, wie können wir noch mehr Potenzial heben in der Dentalwirtschaft? Und du hast auch angesprochen, ich bin halt auch ein Fan davon, auch in Deutschland Sachen möglich zu machen. Also nicht nur zu sagen, nee, wieso sind wir nicht wie die Amerikaner, aber wieso geht das nicht? Und mein Traum, also noch ist es ein Traum, das muss ich ganz klar sagen, ist ein dezidiertes Vehikel in Deutschland an den Start zu bringen, um hier einen Nährboden zu bauen für Startups, für Unternehmen, die sich beteiligen wollen und auch für Investoren. Und da bin ich gerade auf Promotour, würde ich es jetzt mal nennen. Also da versuche ich gerade die Interessen so ein bisschen übereinander zu legen. Die ersten Indizien sind sehr, sehr positiv. Also wirklich, ich habe bisher keinen gefunden, der gesagt hat, was ist das für eine doofe Idee, ne? Sondern alle, die sagen, ja klar, es wird mir ein Problem lösen. Auf Industrieseite, Investorenseite und auf Startup-Seite. Also von daher, ja, kann man drüber reden, ist Ideenstatus, aber sehr konkrete Idee und ja, wer da Interesse hat, einfach auch melden.
Paul, herzlichen Dank für das Gespräch. Du hast ja ein bisschen das Mikrofon übernommen, da sieht man den Profi, aber ich fand es wieder mal richtig, richtig nett mit dir. Viele gute Insights und jetzt mal so ein bisschen auf unbekanntes Terrain für unsere Hörerinnen und Hörer gegangen. Das ist, glaube ich, auch mal wichtig, um sich mal mit diesen Themen zu beschäftigen. Wir verlinken auch nochmal Pauls Podcast in den Shownotes und auch die alte Folge. Wer sich damit beschäftigt, es gibt tolle Podcasts auch über das Thema Risikokapital und dergleichen. Es gibt tolle Beiträge, die man mal suchen kann. Man kann sich auch von ChatGPT oder irgendeinem anderen Tool, Gemini oder so, mal zusammenfassen lassen, was es da so gibt und wie das funktioniert. Ich glaube, das trägt dann selber zur eigenen Bildung bei. Und insgesamt sind das auch Vorschläge oder Ideen oder so ein bisschen Brainstorming für unsere Dentalbranche, von der wir doch alle wirklich sehr gut leben. Und es wäre doch schön, wenn auch die nächsten Generationen noch sehr, sehr gut davon leben würden und dass die Branche gesund bleibt, unsere Patienten versorgt bleiben und das Zahnarztsein einfach auch weiterhin sehr viel Spaß macht. In dem Sinne, herzlichen Dank, Paul, für deine Zeit.
Danke, dass ich deinen Podcast auch hijacken durfte und du auch mein Gast warst zum Teil und du das so ertragen hast. Und wie immer, mega Spaß gemacht. Ich höre es ja auch selber gerne. Tolle Insights, glaube ich, an anderer Stelle vor allem. Also von daher würde mich freuen, da in Zukunft noch mehr von zu hören.
Super, Dankeschön. Und ihr, liebe Zuhörerinnen, Zuhörer, wenn es euch gefallen hat, hinterlasst doch ein Like. Das freut uns sehr. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Dieser Podcast ist eine Produktion der Opti Health Consulting GmbH. Inhalt und Redaktion unterliegen der Verantwortung von Opti.